Want to make a bet? This is Ninja Mac coming to you at 16 karat gold. And this is a shout out to Catch Club. Tune in and bet that.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer weiteren Ausgabe des Independent Circuits. Heute haben wir mal was Neues auf dem Programm. Eine neue Promotion steht auf dem Plan mit ihrer Debütshow, nämlich Kitsune Women's Wrestling, die neue Joshi-Liga in den USA, welche, okay, hier steht als Venue nur die Kitsune Hall, es war wahrscheinlich irgendein anderes Venue, im wunderschönen Los Angeles, California stattfand. Und dazu begrüße ich meine beiden Co-Moderatoren. Zum einen, es ist die Liebe meines Lebens, hier ist Dida.
Hallo, Liebe meines Lebens auch.
Hi. Und zum anderen, wir haben ihn schon ein paar Mal hier gehört, er ist mehr als nur ein Gast. American Pie hat das Book of Love, er hat das Book of US Independent Wrestling. Hier ist Sebastian.
Also die beste Introduction ever. Vielen Dank dafür und ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen.
Ja, ich hoffe, es geht euch beiden gut.
Ja, danke.
Ja, auf jeden Fall, sagte er, während er die Nase putzen wollte.
Und ja, wir haben über Kitsune Women's Wrestling gesprochen. Die hatte am 22.10. ihre Debütshow. Live ausgestrahlt natürlich auf IWTV, kommentiert von Kid Bandit und Vedder Scott. Anscheinend im Schlafzimmer von irgendjemandem. So wie es ein bisschen aussah.
Ja, es war ja wahrscheinlich in der Venue, aber.
Ja, es halt war in der Venue, aber in irgendeinem Aufenthaltsraum wahrscheinlich.
In einem Aufenthaltsraum, ja.
Das Venue kam mir auch bekannt vor. Das sah ein bisschen so aus. Ich hätte jetzt erst gesagt, das sah aus wie das von West Coast Pro, aber das geht ja nicht. Die sind ja in San Francisco und nicht in Los Angeles. Aber so, also es kam mir von der Optik her irgendwie bekannt vor, auf jeden Fall.
Ich guck auch gerade, was das für eine Venue war.
Ja, also bei Cage Match steht Kitsune Hall, aber das haben sie wahrscheinlich für den Event so genannt. Das wird wahrscheinlich irgendwas anderes gewesen sein. So mal overall, die Show hatte ja schon. Also es war ja auch eine First-Timer-Show und die Show hat ja viel auch so ein bisschen negatives Feedback gekriegt von der Präsentation und sowas weiter und sowas halt, wie es aussah, dass es da so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, aber so fang du mal gerne an, Sebastian, wie standst du so dazu?
Ja, also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ich fand das negative Feedback absolut übertrieben. Ich fand, dass klar hatte die Show, ich sag's mal, Kinderkrankheiten, die auch gerade erste Shows oft haben. Und besonders in einem Match hat man das auch gesehen. Ich fand aber insgesamt, wenn man vor allem das eine Match abzieht, war das wrestlerisch abgeliefert. Auch nicht so, dass da irgendwie Match of the Year-Kandidaten drin waren, aber das war wirklich ein gutes Grundniveau. Es war auch keine Hammer-Show, finde ich, aber es war eine viel bessere Show, als sie gemacht wird. Also 4,73 die Wertung, die finde ich mindestens um einen Punkt, wenn nicht fast um zwei Punkte zu niedrig. Ich habe auch das Gefühl, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, da sind zwei Faktoren. Erstens, ich glaube, Joshi-Fans sind generell schon ein bisschen kritischer, wenn Joshi-Shows in den USA stattfinden. Das hat man auch teilweise an dem Feedback von Spark und Sukeban mitbekommen. Und zweitens, gehen auch Leute dann in Independent-Shows rein, die andere Sachen visuell und in Sachen Audio gewohnt sind und haben dann vielleicht falsche Erwartungen. Das ist so ein bisschen das, wie ich es mir vielleicht erklären kann.
Kann schon sein. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch, also am Anfang, klar, du hast ein bisschen Probleme und auch gerade, dass bei Einzügen war es dann doof, dass es dann irgendwie so gefühlt 30 Sekunden gedauert hat, bis die Theme halt eingesetzt hat. Aber ja, mein Gott, ey, das ist halt du, der das zum ersten Mal, oder das Team, das das zum ersten Mal jetzt halt macht. Von daher finde ich das jetzt auch alles überhaupt nicht so krass schlimm. Das hat mich dann ab dem zweiten oder dritten Match auch gar nicht mehr gestört, wenn ich ehrlich bin. Und gerade du, Sebastian, als jemand, der halt viel Independent Wrestling guckt, du hast wahrscheinlich auch schon Schlimmeres gesehen.
Ich muss dir, weißt du, was ich mal ganz ehrlich leider sagen muss, mir fällt vieles überhaupt nicht mehr auf.
Das blenden dann irgendwann dann auch, glaube ich, aus.
Ich hab ganz oft, dass wenn dann Leute mal von außen reingucken und dann sagen, boah, da war aber die Technik schlimm oder da war das Audio schlimm oder was, wo ich, dann gucke ich mir das meist doch mal an und denke so, ja, okay, ich weiß jetzt, was er meint, aber mir selber wäre es nicht aufgefallen. Also das ist einfach, wenn du das oft siehst, dann nimmst du das auch gar nicht mehr so wahr und gibst dem gar nicht, glaube ich, so eine Bedeutung. Das ist das, ich glaube, das passiert vor allen Dingen, wenn Leute mal in was reingucken, die dann sonst nicht da so drin sind im Indie-Bereich.
ja. Wahrscheinlich, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Der Promoter, der kann einem auch ein bisschen leid tun. Der hat sich die ganze Woche nach der Show noch irgendwie entschuldigt an allen Stellen, was da alles schiefgelaufen ist. Das war schon echt ein bisschen blöd. Und ja, mein Gott, ey, das ist halt, ne, so. Es ist ja niemand, das ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist ja auch alles so ein bisschen so eine Wrestling-Show produzieren. Das kannst du halt nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch Learning by Doing halt. Also das Booking ist ja die eine Sache und die Präsentation dann die andere Sache. Deswegen fand ich das jetzt auch überhaupt nicht so schlimm und finde ich, meiner Meinung nach kann man da durchaus ein Auge zudrücken. Wenn es jetzt nach der 4., 5., 6. Show, wenn es überhaupt so weit geht, immer noch so ist, dann kann man das meinetwegen legitim vielleicht irgendwann kritisieren. Aber so weit finde ich das jetzt auch alles überhaupt nicht schlimm. Weiß ich, was sagst du dir da? Gehst du da mit oder hat sich das schon, das Gucken jetzt alles etwas erschwert?
Nee, das Gucken, wie gesagt, nur eine Sache, da kommen wir gleich zu. Ich fand's für eine erste Show voll okay. Man muss das auch alles aus dem Gesichtspunkt bewerten und auch fair bleiben. Und dass das keine Supershow wird. Das hat aber auch keiner erwartet, also vom Production-Ding und so, ne? Also jeder, der diese Erwartung hatte, ja, da geht man mit den falschen Erwartungen rein. Und dann kann ich auch so eine 3,0 oder 4,0 bei Cage-Match auch absolut nicht nachvollziehen.
Nee, das finde ich auch nicht fair.
Ich muss sagen, ich sag's wie es ist. Nachdem ich so das erste gehört habe und auch gehört habe, ey, der Opener, naja, kipp ihn am besten, wenn du die Show genießen willst. Ich so, nee, ich guck die komplett. Aber dieser Opener, der hat's mir schon, ich musste sagen, ich habe mir echt schwer getan. Lag auch daran, dass ich schon viele Meinungen gehört habe und so. Und, aber da musste ich mich auch wieder nach dem Match tatsächlich auch motivieren, das dann auch weiter zu gucken. Weil der Opener war vorbei und es war dann eine halbe Stunde schon von 2 Stunden 50 war schon eine halbe Stunde rum. Und ich dachte mir, puh, mal gucken.
Ja.
Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, so alles eine erste Show. Und was natürlich sehr ungewöhnlich war, was man auch sagen kann, es war für eine Wrestling-Show sehr hell in der Halle.
Ja, stimmt.
Nur es war sehr hell, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, es war ungewohnt. Aber dass es hell war, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und was aber auch okay ist, ganz ehrlich, Leute. Da bin ich auch nicht, der sagt, ja, das geht aber nicht.
Eben. Generell muss man sagen, kann man schon sagen, also ich würde sagen, so matchtechnisch war da jetzt nicht so ein überkrasses, gutes Match dabei. Das war alles so meiner Meinung nach auf einem soliden Niveau. Aber ich hatte dann so nach dem ersten, also dann ab dem zweiten Match, so hatte ich schon meinen Spaß damit. Und ich mag es einfach, ich finde es vom Konzept her eigentlich ganz cool, weil man sagt sich, okay, wir fliegen jetzt halt Wrestlerinnen ein, die halt auf dem amerikanischen Markt nicht so. Also, okay, vielleicht kennt der amerikanische Fan kennt sie vielleicht schon, wenn er Joshi Wrestling guckt. Aber die sind halt. Also, viele von den Damen hatten halt ihr US-Debüt jetzt an der Stelle oder dann halt in diesem Jahr ist ihr US-Debüt. Ja. Und Joshi Wrestling immer noch so ein bisschen so ein. Ich sag mal so ein Geheimtipp unter Fans so ist oder mehr oder weniger oder war es mal. Und das ist so ein bisschen jetzt langsam so am Kommen, so auch so eine Unagi zum Beispiel, die jetzt halt, seit sie bei Stardom weg ist, viel halt in den USA macht. Und das einfach zu sagen, okay, wir machen halt so eine Crossover-Show. Es war ja auch quasi fast jedes Match. War quasi eine Joshi gegen eine amerikanische Wrestlerin. Mit, ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen nur.
Genau.
Und ja. das finde ich halt vom Konzept einfach sehr cool, dass man sagt, okay, wir nehmen diese Joshis. Ich habe da letztens mit jemandem drüber geredet. Stell dir mal vor, dieses Konzept nicht nur mit Joshis, sondern auch mit japanischen Wrestlern gäbe es in den 90ern schon. Stell dir mal vor, so Leute wie Kawada oder Kobashi oder auch Misawa, die wären irgendwie in den 90ern regelmäßig in den USA gewesen. Alter Vater! Oder so eine Manami Toyota, die einfach irgendwie in den Ende der 90ern, Anfang der 2000ern irgendwie 2-3 Mal im Monat oder keine Ahnung, alle 2 Monate mal in der US-Show wäre. Das wäre doch richtig geil. Und
was gewesen.
Und das jetzt einfach so zu machen, dass man sagt, okay, man kombiniert das so, US-Indie-Wrestling oder US-Frauen-Wrestling, Indie-Frauen-Wrestling mit Joshi-Wrestling, das finde ich einfach eine sehr coole Idee. Man muss jetzt natürlich auch gucken, das wird wahrscheinlich finanziell schon was gefressen haben, ne? Und man hat jetzt halt Glück, dass halt, ne, sowas wie Sukeban und halt Spark, die in einem ähnlichen Zeitraum veranstaltet haben und auch alle in L.A. Ne, Sukeban war in New York, aber Spark ist auch in L.A., zumindest mit einer Schuss.
Im L.A. Dojo von New Japan.
Genau. Dass man da halt sich vielleicht so ein bisschen die Kosten teilen konnte von dem, die Reisekosten von den Joshis und sowas halt. Dass man das vielleicht gemacht hat, dass man sich so ein bisschen abgesprochen hat. Da gab es ja auch viele Überschneidungen von dem Talent. Man muss da natürlich gucken, ob man das jetzt auf Dauer halt weiterhin so schafft oder ob man dann sagt, okay, wir machen dann nur 3-4 Shows im Jahr davon, weil wir uns das erstmal nicht leisten können, das eher so einzufliegen. Aber auch das wäre okay, meiner Meinung nach. Das sind so, also für mich sind das so ein bisschen so, ich sag mal so, Joshi-Super-Shows einfach. Und das funktioniert halt.
Meines Erachtens. Und ich fand's halt auch gut, mal auch Leute zu sehen, die ich noch gar nicht kannte.
Genau.
Da hatten wir auch so 2-3 Leute von tatsächlich und ja.
Ja, wollen wir mal in die Show sprechen oder hat noch irgendjemand was im Vorfeld zu sagen?
Nee, können wir gerne reingehen.
Aber gut, gerne.
Das ging dann direkt los mit dem, weil die Show, natürlich weil es ja die Debütshow war und quasi der erste Ringgong erläutert ist, heißt die Show natürlich auch, hat die den passenden Namen Gong. Und deswegen gab es auch das Gong Rumble Match, also quasi ein Royal Rumble Match, wo man aber auch, also die Elimination war nicht nur over the top rope, sondern auch per Pinfall im Ring. Und die Siegerin hat sogar dann etwas bekommen. Und zwar durfte die Siegerin dann im drittletzten Match gegen Haruka Omisaki antreten. Das fand ich irgendwie lustig, so weil es ging jetzt nicht um die Siegerin kriegt ein Titelmatch, sondern sie kriegt dann einfach ein Match gegen Omisaki. Das fand ich irgendwie lustig.
Der Witz ist ja auch dabei, dass sie auch Champion ist. Also
genau, sie ist Champion, aber halt der Titel stand nicht auf dem Spiel. Das fand ich dann irgendwie ganz lustig. Und ja, Dieter, fang doch mal gerne an. Du hast eben schon angesprochen, ein bisschen die Qualität des Matches. Ja, deine Meinung zum Rumble.
Ja, es ging ja schon damit los, dass Miyakako Matsumoto rauskam. Und rauskam, rumgebrüllt hat, keiner wusste, was Phase ist. Und so aufgedreht war und ja, sie kam raus. Dann kam Charisma raus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja. Da ging es dann halt los. Du hast die Entrance nicht gehört. Die Entrance-Teams, die waren auch teilweise verspätet. Solche Geschichten halt einfach, ne? Und ein Opener bei der allerersten Show einer neuen Liga, da einen Rumble zu machen, wo du auch einen Großteil, wenn du vielleicht nicht kennst, oder sehr wahrscheinlich, ist halt keine gute Idee. Und dann war der qualitativ auch noch geht so, und dann diese Begleiterscheinung, das war nicht gut.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich fand es von der Matchqualität jetzt auch nicht sonderlich gut. Ich fand das gar nicht so störend, dass du dann im Opener einen Rumble gemacht hast. Ich hätte sowieso jetzt generell keinen gebraucht, sage ich jetzt mal. Aber gut, du wolltest halt dann noch irgendwie ein paar Leute auf die Card kriegen.
Ja, aber dann mach doch ein, zwei Tech-Team-Matches statt Singles-Match weniger und noch 2 Tech-Matches oder so.
Das wäre sicherlich die bessere Alternative gewesen, würde ich zustimmen. Es war dann auch sehr lange mit fast 20 Minuten, mit 18:55. Ja, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht und du hättest sicherlich auch so Brooke Havoc legitim gegen Haruka einfach booken können. Von daher, ja, ganz weird wurde es dann auch am Ende, wo dann irgendwie noch so als semi-letzter Entrant dann hier diese Dings rauskam, wer war das nochmal? Genau. Dann noch rauskam.
Sebastian, hilf uns mal auf den Sprung. Wie hieß die Todesfrau?
Tara Sepp?
Die mit diesem Mörder-Gimmick?
Ich glaube ja. Das müsste, glaube ich, Terra Sepp sein.
Ja, die dann da irgendwie noch rauskam, irgendwie mit Messer bewaffnet und dann da so ein bisschen und dann irgendwie eliminiert worden ist, aber irgendwie doch nicht eliminiert worden ist, also irgendwie dann so semi-offiziell dann in dem Match noch drin war, irgendwie, das war so ein bisschen ganz komisch. Ja, also es wurde danach zum Glück besser, aber das war dann leider so zum Beginn leider so ein kleiner Stinker, meiner Meinung nach. Aber Sebastian, wie siehst du das denn?
Ja, also das Positivste, was man sagen kann, ist, dass in meinen Augen das, was schief gehen konnte, sich so ein bisschen in diesem Match entladen hat.
Ja.
Und danach dann wirklich dann nur noch in meinen Augen eigentlich gute Matches, immer, also mal mindestens solide Matches kamen. Und hier hat man dann halt die Kinderkrankheiten der Show am deutlichsten gemerkt. Ich würde jetzt nicht sagen, also Morbo hat zum Beispiel gesagt, das wäre für ihn das, liebe Grüße an der Stelle, das wäre für ihn das schlechteste Match gewesen, was er in diesem Jahr gesehen hat. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Das Problem war halt einfach noch nicht mal die Wrestlerin oder auch das Wrestlerische oder so, sondern einfach die Dinge, die dann nicht gepasst haben. Und Miyako Matsumoto, das hat mir sehr, sehr leid getan, weil ich finde die super, weil die ist, also das ist jetzt vielleicht schwer zu glauben, aber wenn man sagt, ja, die ist, war so überdreht und so, das war schon runtergedreht. Also, das war schon 50% von dem, was sie eigentlich ist, würde ich sagen. Wenn man das Gimmick natürlich nicht kennt und sie nicht kennt, dann ist das, die macht auch Deathmatches und sowas, die ist generell sehr wild. Ach, krass. Stellt euch, also vom Verrücktheitslevel so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Joey Janela, aber noch ein bisschen doller.
Okay, ja.
Weil, also die Hardcore-Verrücktheit von Joey Janela plus Maki Ito auf Koks. Also,
ja, gefällt mir.
Also ist schon eine sehr wilde Mischung einfach bei ihr. Die ist auch Sängerin und sowas, also sie ist klassisches Idol und sie hat auch ein Video zu ihrer Entrance-Musik, das musst du dir mal angucken. Ich glaube, da kann man 15 Stunden, da kann man irgendwie 15-stündige Video-Essays zu machen, was man da alles interpretieren kann. Aber das ist natürlich ein Charakter, der, wenn man die nicht so kennt, wahrscheinlich auch nicht so funktioniert. Und ich glaube auch, der funktioniert in Japan besser. Deswegen hat mir das für sie sehr leid getan.
Sagt dir Gake no Fuji was, Drew, die Shows, Gake Pro?
Genau. Also vom Namen her kommt es mir bekannt vor, sagt es mir auf das jeden Fall was.
Das sie ist die Promoterin davon.
Genau.
Okay. Ja, dann muss ich mir auf jeden Fall mal ein paar Matches von dir angucken, vielleicht auf YouTube oder irgendwie sowas. Du hast auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit, mein Interesse geweckt.
Dark Pro Life of Wrestle Universe.
Oh, geil.
Genau.
Musst du da mal gucken.
Okay, ja, klingt gut. Das war aber, also okay, es war schon das schwächste Match der Show, würde ich sagen, aber ich würde auch ganz sagen, klar, dass es danach auf jeden Fall besser geworden, also deutlich besser geworden ist und dann ist auch eigentlich eine solide bis gute Show geworden. Und das ist ja okay, wenn du dann ein Match hast bei der Show, wo man sagt, okay, war jetzt nicht so ganz pralle, dann ist es in Ordnung.
Das stimmt.
Machen wir weiter mit Match 2. Da war eine von Sebastians neuen persönlichen Lieblingen, nämlich Rachel Armstrong, drin. Und sie traf auf die bessere Version von Cara Noir, nämlich auf den Black Swan. Zu beiden Teilnehmerinnen kurz. Rachel Armstrong, die habe ich jetzt zum ersten Mal bewusst, glaube ich, gesehen. Vielleicht habe ich sie davor ein, zweimal schon gesehen. Die ist super. Also ich kann deine Begeisterung für sie auf jeden Fall verstehen, Sebastian. Sie ist ja auch schön, ganz cool, weil sie ist ja auch so ein bisschen, geht ja schon so in die High-Flying-Richtung.
Ja.
Und das finde ich gut, weil es gibt sehr wenig Frauen, die High-Flyer sind. Gerade, also in Japan vielleicht ein bisschen mehr, so eine Mayu Iwatani geht ja auch in so eine Richtung, oder dann halt so eine Azumi, die jetzt zwar mehr Highspeed ist, aber natürlich auch ein bisschen flyen kann, aber in den USA gerade oder in Europa gibt es halt sehr wenige so High-Flying-Damen und das finde ich sehr cool, dass man das hier hat. Das gefällt, und davor auch so vom Technischen ist sie ja auch ganz, ganz gut, sie ist auch wahrscheinlich noch relativ jung, bei Cage steht kein Alter, aber ich würde mal sie so Anfang 20 schätzen.
Ich glaube, sie ist 1 oder 22.
Ja, krass halt. Du wrestlst
auch also es wurde bei einer Show letztens auf jeden Fall schon betont, dass ich schon Alkohol trinken darf und schon über 21 ist. Also ich meine, sie ist 1 oder 22, glaube ich.
Ja, wild. Also das ist ja generell so ein Ding. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. der Pool, also die Kurve bei vielen US-Indie-Wrestlern ist die Alters- und Talentkurve, die ist einfach komplett irrational zueinander. Also gefühlt, je niedriger das Alter ist, desto höher ist das Talent. Das ist einfach irrwitzig. Black Swan fand ich aber auch echt cool. Also geht ja natürlich auch in die ähnliche Richtung wie Cara Noir, weil es halt basically quasi dasselbe Gimmick ist. Aber hier ist, bei ihr ist es nochmal ein bisschen anders gefahren, auch nicht so krass auf hohe Production gesetzt mit wie Cara Noir mit Licht aus und sowas halt. Und dann mehr so, ich sag mal so, auf diesen Ballett-Aspekt so ein bisschen. Und sieht dann halt so ein bisschen mehr, also wer den Film Black Swan zum Beispiel kennt, sie ist dann ein bisschen, glaube ich, eher dann daran angelegt. An Natalie Portman aus der Rolle. Gefällt mir sehr gut. War auch ein cooles Match. Auch Black Swan, die habe ich, glaube ich, vorher noch nie gesehen. Ich war auch am Struggle, ich war mir gar nicht sicher, ob sie jetzt Amerikanerin oder Japanerin ist. Also weil ich es dann durchs Facebook gar nicht so sehr erkannt habe. Gefällt mir vom Stil aber auch sehr gut, auch mit einem sehr coolen Finish, diesem Mutterlock in der Brücke da quasi, so, das sah sehr cool aus, hat mir sehr gut gefallen, aber Sebastian, sag du doch mal als großer Rachel Armstrong-Fan, wie hat dir das Match gefallen?
Also ich muss sagen, Black Swan habe ich auch zum ersten Mal gesehen und das Match hat mir wirklich gut gefallen, also in den 6 Minuten, die beiden haben gezeigt, wie agil sie sind, wie schnell sie sind und ich finde, in der Zeit haben sie auch viel gemacht, ohne dass es gewaschen wirkte. Also das hat mir gut gefallen und war halt auch wieder etwas, wo Rachel auch einfach gezeigt hat, wie unglaublich beweglich und agil sie ist. Also ich muss sagen, die live zu erleben oder die live erlebt zu haben, das ist schon ein Erlebnis, weil die ist so unglaublich gut. Ne? Und wenn man überlegt, die wrestelt, glaube ich, seit 2021. Ja. Und ich glaube, 2021 ist wirklich, ich glaube, da hat sie mit dem Training sogar erst angefangen. Die ist so richtig rausgekommen Anfang diesen Jahres. Also ich habe die auch tatsächlich in diesem Jahr, Anfang diesen Jahres zum ersten Mal gesehen. Bei Black Label Pro. Sie kommt auch aus Indianapolis, glaube ich. Also da aus der Ecke und da ist sie auch viel unterwegs. Und da hatte sie, glaube ich, in ihrem zweiten oder dritten Match, was sie da hatte, Mio Yamashita als Gegnerin. Das ist aber bei ihr generell so. Also man merkt, wie viel die Promoter von ihr halten, weil die ist oft irgendwo das erste Mal und dann kriegt sie Mio Yamashita oder dann kriegt sie Billy Starks oder so. Und Billy Starks, ich muss jetzt mir eine ganz, ganz dicke Empfehlung aussprechen. Rachel Armstrong gegen Billy Starks, die hat bislang 2 Matches. Eins bei Women's Grand Prix von Revolver und eins bei Action Wrestling. Das waren für mich wahrscheinlich die beiden besten Women's Matches, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Also, das bei Revolver, das war, boah, das ging, glaube ich, nur 7 Minuten und die haben gefühlt da alle Moves gemacht. Ich glaube, nach 30 Sekunden gab es den ersten DVD auf dem Apron und ich weiß auch, dass ich da parallel mit Sandmann und so gesagt habe, ja, wird Billy sich wieder umbringen und nach 40 Sekunden haben wir unsere Sprachnachricht geschickt, okay, die bringen sich gegenseitig um. Und das zweite Match, was sie dann hatten bei Action, war völlig anders, weil das viel kompletter war, viel technischer, viel mit mehr Phasen und so, aber auch das war bei Action Wanna Play a Game am 20.10. Das war für mich auch Match of the Night bei der Show, also die beiden passen grandios zusammen und also wirklich, Rachel Armstrong ist für mich die Newcomerin des Jahres, jetzt schon.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, sie hatte bis jetzt in der Cage Match Startenbank 64 Matches. Am Anfang alle bei WCWO, Wild Championship Wrestling Outlaws. Halt in Indianapolis.
Genau.
Da traten auch so Leute wie Max Sterling auf. Und dann war ja dann Anfang des Jahres Wurzen ist sie ein bisschen mehr gereist, genau.
Genau.
OEW und dann halt Black Label Pro. Sue Young hatte sie da, dann hatte sie Shawna Reed.
Bei Warrior Wrestling war sie auch, das habe ich auch gesehen, die Show.
Wo?
Bei Warrior Wrestling.
Bei Warrior Wrestling, ja.
Ja.
Genau, dann hatte sie noch eine Sandra Moon bei Black Label Pro, die sie auch besiegen durfte.
Und das habe ich auch gesehen.
Und im Juni gab es dann das Match gegen Mio Yamashita.
Genau.
Und muss ich sagen, alle Achtung, ich kann ja jetzt auch mal reingehen, ich habe es jetzt, glaube ich, das zweite Mal, glaube ich, gesehen. Und sie hat großes Potenzial. Da siehst du auch einfach, wie viel Potenzial da drin steckt. Und die wrestelt erst seit 2 Jahren. Da muss ich sagen, alle Achtung. Ich freue mich auf die Zukunft, sag ich mal.
Ja.
Und Black Swan kannte ich gar nicht. Macht aber auch einen guten Eindruck. Und das Match war relativ schnell. Ging ja auch nur 6 Minuten. Ja, Black Swan konnte hier auch nach einer Submission meines Erachtens relativ souverän dann auch gewinnen. Aber sonst habt ihr dazu ja auch alles gesagt.
Ja. Hat mir, wie gesagt, auch gut gefallen, fand ich. Echt ein nice Ding. Dafür ist es auch ganz cool. Man sieht dann auch mal so ein paar Namen, die man halt so nicht so kennt. Bei sowas halt und lernt dann was Neues kennen. Und das ist ja auch immer was Gutes. Dann ging es weiter mit einem weiteren Singles-Match. Also war auch sehr Singles-Match-lastig die Karte, aber das ist ja auch okay. Und zwar Trish Adora, der Afro-Punk, die ja vor kurzem ihren Pan-Africa World Diaspora-Title nach 1338 Tagen verloren hat. Sie hielt ihn vom 15.02.2020 bis zum 15.10.2023, also über 3 Jahre. Das ist schon wild. Hat ihn dann Shook D verloren in einem Freeway, wo noch Darius Carter dabei war. Sehr interessant, die wird wahrscheinlich jetzt auch dann so mehr auf Fulltime Ring of Honor AEW gehen, gehe ich mal von aus. Und sie traf auf Rina Amikura von Girls Pro Wrestling Unit Colors, wo sie ja auch die Championesse ist. Und ich fand's so süß am Kommentar bei ihrem Einzug, wo sie so ein gedrucktes Papier hatte und wo sie sich dann nochmal entschuldigt hat und hat gesagt, so ja, nächstes Mal bringe ich einen Titel mit. Das fand ich sehr cool. Das Ding soll wohl aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl so ein Riesenbelt sein. Von daher dann vielleicht auch verständlich, dass man den nicht mitfliegt. Fand ich aber dann irgendwie sehr, sehr putzig. Und ja, Match hat mir auch gut gefallen, aber fang du doch gerne mal an. Dir, du warst eben der Letzte, dann erzähl du doch mal. Adi, da hat sich gerade gemutet. Dann erzähl du bitte, Sebastian.
Gerne. Also ich muss erstmal sagen, Trish Adora, wissen ja, glaube ich, viele, ist ja eine Wrestlerin, die ich auch sehr, sehr mag. Und ich finde, sie hat auch hier wieder gezeigt, wie technisch gut sie ist in dem Match. Rina Amikura ist jemand, da habe ich auch schon mal Sachen von gesehen. Ich glaube, bei Diana und bei Rave, du hast ja gerade schon gesagt, sie ist ja bei Pro Wrestling Unit Color. Ist ja, glaube ich, eine Promotion, die ja aus Actress Girls, glaube ich, so entstanden ist raus. Ich habe mich gefreut, sie mal wiedersehen zu können. Und das Match hat mir auch wirklich gut gefallen. Auch so, was man hat inzwischen wirklich gesehen, was Trish Adora auch ausstrahlt, finde ich. Sie ist nicht mehr nur, also für mich war sie das noch nie. Also ich fand sie ja, ich habe sie das erste Mal gesehen gegen im besagten Shook D übrigens. Das war beim Collective 2020 in Indianapolis, was sie danach geholt haben, bei, ich glaube, For the Culture war das. Hab sie gesehen und fand sie sofort super. Da auch mit, da hatte sie ja auch den Pan-African Title schon. Aber viele haben am Anfang immer so gesagt, ja, die ist zwar technisch gut, aber die strahlt halt nicht so viel aus. Das kann jetzt, glaube ich, keiner mehr sagen.
Das kannst du nicht mehr sagen.
Und da, ich muss auch sagen, das war für mich eines der besten Matches. Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, das war für sie Match of the Night. Ist auf jeden Fall in der, oder kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn das in der Konversation da mit drin ist. Also ich fand's auch cool. Hier sind halt wirklich viele Matches. Hier ist kein Match, wo ich sage, boah, das ist das totale Hammer-Match. Aber hier sind viele Matches, wo ich irgendwie so 7 Punkte gegeben habe, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, 3,5, 3,75 Sterne. Da hast du einige hier bei der Show und das ist auch so eins davon.
Ja. Da würde ich, mitgehen, fand ich auch ein gutes Ding. Über Trish Adora, du hast es halt schon gesagt, das ist halt, die hat einfach eine unfassbare Ausstrahlung, ist wahrscheinlich auch, ja, so mit Billy Starks und mit Marsha Slamwich so wahrscheinlich die beste Wrestlerin in den US Independence aktuell.
Ja, wenn man sie noch dazu zählt.
Ja, Und also,
ich würde sie ja jetzt halb schon so bei, also sie ist ja jetzt auch viel bei Ring of Honor und sie ist da ja auch in jetzt so in klar, dem.
Also, ja, so semi gesigned, ja.
Ja, und man hat auch schon das Gefühl, dass sie da, wie soll man sagen, dass sie auch ein bisschen was mit ihr vorhaben, weil die ist ja hier bei der Infantry mit dabei.
Ja, genau.
Der hat ja sogar ein Stable da jetzt, deswegen, ja, schauen wir mal, wo es da hingeht. Aber sie ist halt nur so halb Indie gefühlt.
Ja, das ist richtig.
So bin ich Starks-mäßig.
Ja, genau, die ist ja auch so mit einem Fuß so schon quasi in AEW. Aber das ist ja auch normal, ne? Wenn die Leute irgendwie irgendwann gut werden, dann werden auch die großen Companies auf sie aufmerksam und dann holen die sich die halt. Das ist ja logisch. Also gerade bei jemandem wie Billy Starks ist es halt ein No-Brainer, dass du die halt signst und bei Trisha Doyle eigentlich auch.
Sie tritt ja auch immer noch viel in die, vor allem bei Billy Starks ist das faszinierend, sie ist ja bei AEW und Ring of Honor und so, gleichzeitig tritt sie noch bei Mr. Chainsaw Pro Wrestling vor 100 Leuten irgendwo in Michigan auf. Das ist ja wirklich krass.
Das ist so wild. Also für nichts zu schade auf jeden Fall, die gute, das finde ich auch immer gut. Das ist halt, man bleibt halt irgendwie trotzdem so ein bisschen bodenständig. Man kann ja auch sagen, ja, ich bin der große Name jetzt hier, ich brauche so einen kleinen Kram jetzt hier nicht mehr machen.
Ja.
Aber macht man halt trotzdem, ne?
Ja, und bei Action hat sie zuletzt ja sogar, da haben wir ja drüber diskutiert, von wegen, ja, die AEW-Leute, die verlieren ja immer, die gewinnen immer und die anderen verlieren immer. Bei Action hat sie gegen Rachel Armstrong tatsächlich verloren.
Ja, stimmt. Ja, das ist halt auch, hier muss man natürlich auch mal so ein bisschen differenzieren, die ist ja auch noch nicht so der große Name bei AEW. Also keine Ahnung, wenn du jetzt so einen John Moxley geholt hättest, der hätte wahrscheinlich nicht verloren. Aber ich finde es auch gut.
Das ist was anderes.
Genau. Aber das ist schon richtig, was du sagst. Das war ja damals immer, zumindest, also ich hatte das immer dann so auch im Kopf, als dann dieses ganze NXT UK da angefangen hat. Ja. Und dann irgendwie ein Pete Dunne oder sowas halt, oder wer auch immer dann halt bei NXT UK, bei einer Indie-Show in England irgendwo gebucht worden war. Da warst du so, ja, das sind halt die NXT UK-Leute. Wenn die überhaupt Auftritte machen, dann gewinnen die halt eh, lol.
Da meines Erachtens doch super offensichtlich.
Ja, ja. Es ist richtig, das noch dazu, ne? Und so, ah, der ist im Titel, mit, aha, gib jetzt hier noch den Titel, darf den aber nie verlieren. Und all so ein Kram halt, und da macht man das hier schon besser, finde ich. Und,
ja.
Aber ja. Dieter, du noch deine Worte noch zum El Mecho.
Yes, so. Ja, das, was ihr gesagt habt, kann ich auf jeden Fall weitestgehend zustimmen. Ich fand's auch gut. Rina Amikura gefiel mir, Trish Adora sowieso bei ihr Zweifel haben. Und ja, es war gut. Da ist halt auch wieder das Ding. Es waren 9 Minuten, es war ein solides Ding. Und es war auch so eins der Matches, wo ich gesagt hätte, vielleicht noch 2-3 Minuten mehr.
Ja.
Da kommen wir später auch nochmal bei einem Match zu und ja.
Ja, es ist richtig. Das war generell so ein Ding. Also die Matches waren ja alle relativ, also jetzt, was ist kurz, aber es war nicht lang. Also der Rumble ging halt 18 Minuten. Gut, das ist halt ein Rumble, der musste länger gehen, aber sonst war alles unter 15 Minuten. Das war dann halt schon sehr angenehm. Vielleicht sollte man dann aber doch, also ich muss schon sagen, es hat sich dann irgendwann schon lang angefühlt, weil es halt sehr viele Matches sind. Also hier wäre dann vielleicht für die Zukunft, okay, klar, es war die Debütshow, also man will halt so viel wie möglich auf die Card ballern. Aber ich glaube, da wäre es dann vielleicht besser, wenn man dann sagt, okay, wir machen dann vielleicht 2-3 Matches weniger beim nächsten Mal und geben denen dann dafür jedem Match irgendwie 2-3-4-5 Minuten mehr. Das wäre dann vielleicht die sinnvollere Lösung, meiner Meinung nach. Aber ja, mal schauen, was so geht. Kommen wir zum nächsten Match. Das war Jordan Blade gegen Sandra Moon. Ja, Sebastian, fang du mal an und erzähl uns doch auch mal, wie stehst du denn zu beiden Wrestlerinnen? Das war ja dann hier ein US-Wrestlerin internes Match, wobei Sandra Moon natürlich auch die Verbindung hat, weil sie ja jetzt vor kurzem bei Marvel ist noch am Start war, aber erzähl du doch mal.
Ja, also erstmal, Sandra Moon ist ja im Moment so die Wrestlerin an der Westküste.
Ja.
Also sie ist Mainstay bei Prestige, bei West Coast Pro, bei ganz vielen Ligen im Pacific Northwest-Bereich. Fängt jetzt aber auch langsam an, darüber hinauszugehen. Also man sieht sie inzwischen auch schon bei GCW, man sieht sie bei Glory Pro in St. Louis, man sieht sie bei Black Label und so weiter, bei Freelance in der Chicago-Area etc. Da merkt man schon, dass sie inzwischen auch über die Grenzen des Territories hinaus bekannt ist. Ist jemand, wo ich das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich sie sehe, ist sie besser. Also sie hat auch in den letzten Jahren wirklich eine gute Entwicklung hingelegt. Jordan Blades ist jemand, die ich sehr mag, weil sie sich extrem aus der Masse abhebt, finde ich.
Oh ja,
sie hat einen Stil, den nicht viele gerade im Women's Wrestling haben. Das hat man auch in diesem Match gesehen, um darauf einmal kurz überzuleiten. Das war halt schon ein sehr physisches Match und auch so ein Match, was teilweise schon, ich will nicht sagen, Ambition-Vibes gehabt hat, aber man hat schon gesehen, dass die beiden das halt auch stilistisch könnten. Und das ist ja so ein bisschen so die Paradedisziplin von Jordan Blade. Und das Einzige, was man hier so ein bisschen kritisieren kann, ist wahrscheinlich das Finish, das halt damit dann die DQ endet. Wobei es sogar eine DQ war, die irgendwie nachvollziehbar war, fand ich. Also das war jetzt nicht mal komplett unpassend oder so. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber auch das Match war wieder wie das Match zuvor, wie ein paar Matches, die wir später noch. Auch selbst, auch wenn da jemand sagt, okay, das war für mich Match of the Night, da gibt es wirklich 4-5 Matches, wo ich sage, okay, ne, wo ich auch wieder sage, irgendwie 7 Punkte, 3,5 Sterne in so einem Bereich. Ja. Das hat mir gut gefallen, das Match. Und bei Jordan Blade ist es auch cool, wie sie inzwischen einfach auch Singles-mäßig wirkt, weil sie war auch lange Zeit, ich glaube, jetzt machen die nichts mehr, aber lange Zeit war sie ja mit Ede und Neil zusammen als Kings of the District, auch ein echt cooles Tag-Team, fand ich.
Fand ich auch super.
Aber jetzt auch so im Singles-Bereich und das finde ich auch echt cool und ist übrigens jemand, den ich mir mal für Femme Fatale wünschen würde. Oder Sandra Moon auch. Also das sind welche, oder auch die mal an so einem Wochenende zu haben und dann gibt's mal sowas wie ein Frauen-Ambition-Match. Das fände ich sowieso mal gut, wenn es das mal gäbe.
Ja, sehr, sehr gerne würde ich auch nehmen. Ich finde auch Jordan Blake auch super, so wie du schon sagst, mit dem Stil und sowas, halt so ein bisschen, ne, Technical Shoot-Style, wie auch immer du es halt nennen willst. Finde ich super. Wie du auch schon gesagt hast, über das Finish konnte man sich jetzt streiten. Ich fand aber auch, es hat hier einfach gepasst zu dieser Rolle von Jordan Blade, die einfach dann diese, so ein bisschen auch diese Heel-Rolle gemacht hat und sich dann halt weigert, die Submission in den Seilen zu lösen und wird dafür halt DQ'd. Also das hat schon gepasst. Und gerade auch bei jemandem wie Sandra Moon, die so ein bisschen halt schon so Babyface-Aura ausstrahlt, hat das eigentlich noch mehr gepasst. So, weil du bist dann halt noch ein bisschen mehr hinter Sandra Moon, die dann halt nur durch die DQ gewinnt. Das hat schon gepasst, finde ich, hier an der Stelle.
Und, das finde ich auch auf jeden Fall. Sandra Moon ist generell so, also die kann auch Heel worken. Ich habe sie auch schon gut als Heel gesehen. Aber so vom Natürlichen her ist sie, also so, ist sie grundsätzlich schon eher, wirkt sie eher faciger. Sie hat halt schon so ein bisschen so Girl Next Door Vibes, finde ich. Also sie hat schon so ein bisschen so eher das, ich will nicht sagen, das Bailey-hafte, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber also so das in der Hochface Bailey, Bailey Buddies Phase und so. Aber es geht teilweise ein bisschen schon in die Richtung bei ihr, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch ganz gut. Hat halt hier gepasst, so durch diese Heel- und Face-Dynamik hat es schon lang gepasst. Und Dida, was sagst du zum Match?
Ich fand das sehr gut, auch von der, ich finde auch einfach die Intensität, die eine Jordan Blade ausstrahlt und auch rüberbringt und mir glaubhaft rüberbringt. Auch mit diesem Finish, dieses, ey, ich bin verbissen. Ich lass jetzt nicht los, auch wenn es gegen die Regeln ist. Aber, ne, dieses, ja, die soll mir halt nicht in die Quere kommen, dann passiert auch nichts. Also, so wirkt sie. Und das finde ich halt auch organisch und das auch authentisch. Und sehr gut. Sandra Moon finde ich super. Bin Fan. Also wirklich, finde ich richtig gut. Und ein gutes Match. Und auch mit halt, wie gesagt, ein DQ-Finish, was ich auch okay finde.
Ja, es war auf jeden Fall eines der besseren DQ, oder ein DQ-Finish der besseren Sorte, weil es halt nicht irgendwie so eine DQ war, weil, weiß ich nicht, Politics, irgendeiner darf nicht gepinnt werden, so, oder es war eine DQ, die im Kontext der Match-Story gepasst hat, und dann finde ich das auch absolut in Ordnung.
Komplett.
Total, absolut. Okay, machen wir weiter. Es stand dann mal zur Abwechslung ein Tag-Team-Match auf dem Plan mit natürlich die das Lieblings-Wrestling-Tag-Team, nämlich dem Team Magenta, Mario und Riku Kawahata. Ich finde die auch super, allein schon Entrance, Tanzeinlage und so weiter, hat schon was, ne? Und sie trafen und besiegten dann auch Shikayo Nagashima und Rachel Ellering. In, bitte?
Sorry, sag weiter.
Nee, rede.
Ich muss mich kurz in der Aufnahme aufregen.
Ja.
Toni Khan, lass den Schnee weg in Florida, meine Fresse. Ric Flair has signed a multi-year contract with AEW.
Ja, gut.
Ey, ganz ehrlich.
Match gegen Jeff Jarrett, wann?
Ja, wirklich. Boah, nee. Naja, Magenta ist mein Lieblingsteam. Selbstverständlich ist Magenta mein Lieblingsteam.
Ja.
Magenta ist mein Lieblingsteam.
Auf jeden. Ja, was sagst du denn zum Match?
Ich fand das Match, das war das perfekte Midcard-Match. Das war ein gutes, solides Tag-Team-Match. Ich mag ja auch Rachel Ellering. Die ist ja so ein bisschen... sie ist halt solide, ne? Also, ihre 6,54 bei Cage-Match, sag ich mal, sind... beschreiben sie ganz gut. Das heißt, wenn keiner da ist, dann wird die mal geholt und die macht jetzt, auch
sie ist halt so ein bisschen auch die Definition von mit halt einfach, ne?
Genau.
Also nicht mal negativ gemeint, aber es ist ja, ne? Die kannst du halt immer irgendwo einsetzen. Leute. Bitte?
Du brauchst ja so eine Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und, genau, nö. Ich hatte mit dem Match halt, wie gesagt, dafür, was es war, hatte ich Spaß. Konnte ich ganz gut was abgewinnen. Shikai und Nagashima ist natürlich eh Legende. Und diese Frau, ey, die ist so herrlich. Und ja, ich fand's gut, vor allem auch an der Positionierung, wo das war, das Match. Und nee, war sehr gut.
Magenta ist ja auch ein Team, was man jetzt schon ein paar Mal gesehen hat, auch bei West Coast Pro und sowas halt da schon mal in der Gegend und sowas halt. Also die sind dann schon ein bisschen, ich sag mal, für das US-Indie-Publikum in der Region schon ein bisschen eher bekannt mittlerweile. Und das hat sicherlich dazu auch nochmal beigetragen. Und aber ja, Sebastian, was sagst du denn zum Match?
Ja, ich gehe da eigentlich mit die da konform. Ich finde, das war ein absolut anständiges Match. Das war das einzige Match, wo ich tatsächlich sage, das hätte also wirklich so ein Mühe, so ein ganz kleinen Tick kürzer sein können. Ja. Ich finde, bei der Art von Match hätte vielleicht auch 8 oder 9 Minuten gereicht und hätte vielleicht die 2, 3 Minuten noch irgendwo anders dran machen können. Aber das ist wirklich jetzt ja, wirklich, wirklich meckern auf hohem Niveau. Ja, bei Rachel Ellering, da gehe ich auch d'accord. Sie ist eigentlich immer anständig, relativ verlässlich, aber ohne große Ausreißer nach oben, auch ohne große Ausreißer nach unten. Sie ist halt wirklich mit, aber nicht unbedingt im schlechten Sinne. Sie hat auch in ihrem Leben, glaube ich, wenig Titel gewonnen. Also ich kann mich erinnern, mal so, boah, wie lange ist das her? 6 Jahre oder so? Die Promotions gibt es schon 4 Jahre nicht mehr. Wrestle Circus hieß die, da hatte sie mal einen Titel.
Ja, aus Texas, ja, ich erinnere mich.
Ja, das waren die, die immer diese 5-6-Stunden-Shows hatten. Der war richtig krasses Roster auch teilweise hatten. Ansonsten weiß ich, kann mich gar nicht erinnern, dass sie hatte bestimmt noch ein paar Titel, aber das war so das Einzige, was mir jetzt einfällt. Aber ja, ich fand das auch anständig. Wie gesagt, Magenta, die sind durchaus bekannt, das merkt man. Und Shigayo Nakajima und Nagashima, Entschuldigung, und Rachel Ellering, die haben auch ganz gut harmoniert als Team. Ich fand auch, dass Rachel Ellering hier eine ganz gute Figur abgeliefert hat. Also boah, war absolut anständiges Match.
Auf jeden Fall.
Dem kann auch ich nur zustimmen. Das nächste Match ist dann wirklich so ein Ding, hätte das nochmal mehr Zeit gehabt, dann wäre es, glaube ich, wirklich richtig gut geworden. Nämlich Hibiscus Mi, auch ja irgendwie schon eine Joshi-Legende, seit 21 Jahren aktiv, wurde von Taka Michinoku trainiert. Ja, das ist ja. Und sie traf auf Nicole Savoy. Nicole Savoy ist ja auch so ein Name. Man kennt den auf jeden Fall, wenn man ihn liest. Aber so für diesen richtigen, so zack, diesen richtigen Durchbruch hat es irgendwie nie so 100% gereicht irgendwie, oder?
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es war einfach auch sehr viel am falschen Ort zur falschen Zeit.
Das kann sein. Was irgendwie schade ist, weil die ist echt gut. Ich glaube, die ist ja mittlerweile auch so semi-retired irgendwie.
Ja, genau.
Und was schade ist, die ist wirklich, wirklich gut. Also ich finde sie
also zumindest ziemlich gut. Ich finde die auch gut, auch wenn ich mir so ihren Schedule angucke. Sie hatte jetzt dieses Jahr 4 Matches.
Ja, krass.
Bei West Coast Pro, beim Queen of the Indies.
Ja, stimmt.
Zusammen mit Sandra Moon, als Team PWR, genau. Mit Charisma Lady Apache gegen Takumi Iroha, Sandra Moon und Shigusa Nagano als Team Marvelous. Dann hatte sie ja bei West Coast Pro noch ein Singles-Match gegen Nicole Matthews. Und dann gab es noch Magenta gegen Johnny Robbie und Nicole Savoy.
Ja, bisschen schade dann halt. Weil sie ist wirklich schon echt gut. Also, Hibiscus Mi ist auch eine interessante Erscheinung, finde ich. Also vom Look her und sowas halt. Gefällt mir aber auch gut. Kann ich vom Namen her, habe ich aber, glaube ich, auch zum ersten Mal gesehen. Fand es aber auch durchaus kein schlechtes Match, aber wie gesagt, ich glaube, hätte das so, das ging ja jetzt auch nur knapp 7 Minuten, hätte das so 3, 4, vielleicht sogar 5 Minuten mehr gehabt, dann wäre es, glaube ich, richtig gut geworden. Aber wie seht ihr das denn, Dida, erzähl du doch mal.
Ich finde Nicole Savoy gut. Hibiscus Mi habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen. Es war mir zu Comedy-lastig tatsächlich. Weil sie kam mit ihren Schlappen und wollte alle mit ihren Schlappen schlagen. Da wurde sie aber mit den Schlappen geschlagen. Dann gab es 2, 3 Moves und dann war das Match vorbei. Also ich hatte auch durch diesen Comedy-Aspekt mit den Schlappen hatte ich das Gefühl, dass ich schon das halbe Match verpasst habe. Und deswegen kam ich nicht wirklich auch rein in diese 6 Minuten 50.
Ja.
Und nicht, dass es schlecht war, das will ich gar nicht sagen, aber vielleicht wären die 5 Minuten mehr besser gut gewesen, dann hättest du vielleicht auch nochmal ernsthaftes Wrestling zeigen können.
Ja, ich verstehe schon deine Punkte. Was sagst du denn, Sebastian?
Ja, es war halt überhaupt nicht so, wie ich es erwartet habe. Das muss man halt ehrlich sagen. Es war halt wirklich so, wie Dieter schon gesagt hat. Ich glaube einfach, dass sie das so ein bisschen als das Entertainment-Comedy-lastigere Match auserkoren hatten und deswegen haben die beiden was anderes gemacht, als man jetzt vielleicht denken würde, wenn man nur die Namen sieht und weiß, was sie schon vorher so gemacht haben oder sie. Also ich habe Hibiscus Mi auch schon mal bei Wave gesehen und Nicole Savoy schon des Öfteren. Ja, ich fand für das, was es war, war es solide. Es hätte natürlich unter anderen Umständen mehr sein können. Ja. Ich sag mal so, wenn es hätte ein kompetitiveres Match werden sollen, dann wären ein paar Minuten gut gewesen. Wenn dann allerdings die Minuten mehr bedeutet hätten, es wäre ein längeres Comedy-Match gewesen, dann habe ich es lieber so in der Länge, wenn es sowieso ein Comedy-Match sein musste, in Anführungszeichen. Ne?
Da kann deswegen, ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist auch so ein Ding, so leider, wenn es dann so Comedy ist, dann hätte man es vielleicht als erstes dann streichen können, weil es ist halt schon leider eine volle Card gewesen, ne? Also so. Mal gerade gucken, wie viele Matches waren es.
10, glaube ich, oder?
10. Das ist halt schon viel für eine. Also ich meine, für 10 Matches geht die Show immer noch nur 3 Stunden. Was ja immer noch eine okay Länge ist, aber ja, 10 Matches ist halt viel, ne?
Ja, das war auch so das Ding. Ich wusste ja, wie viele Matches das waren. Ich wusste ja auch, wie viel. Ich habe zwar die Dauer gesehen, aber nachdem Opener da schon eine halbe Stunde vom Video rum war, war ich auch so, boah, das. Mal gucken, ob das vom Pacing jetzt besser wird. Und als ich dann. Und dann war ich, ja, ich guckte die Matches und die Zeit wurde immer deutlich weniger und ich so, okay, gut. Also es ging da, ne? Aber das Pacing musste sich auch erstmal ein bisschen finden in der Show.
Das stimmt.
Ich muss sagen, wenn man auch einzeln betrachtet, kann man bei manchen Matches immer sagen, okay, da hätte noch mal mehr Zeit. Im Gesamten, das, was du gerade auch schon gesagt hast, die da lief es dann aber wirklich flüssig und hat es mir das auch leichter gemacht, das zu verfolgen und das auch einfach so runterzugucken. Dadurch, dass halt, es war dann nach diesem Opener nichts mehr, wo ich gesagt habe, oh, das hängt jetzt durch, das zieht sich oder so. Und das ist natürlich dann, aber das ist auch eine Geschmackssache. Also ich bin da auch ein bisschen, ich will nicht sagen, voreingenommen, aber ich mag halt generell mehr diesen Indie-Stil. Das hat man zum Beispiel auch bei Action so, dass man nicht so richtig lange Matches hat, aber auch nicht so richtig kurze, sondern viel irgendwie so, sagen wir mal, zwischen 6 Minuten und 12, 13 Minuten. Also, was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde, ist, das war ja bei WWE Backlash, wo die dann irgendwie 5 Matches hatten, die Show ging 3,5 Stunden. Also mit sowas oder über 3 Stunden, mit sowas kann man mich halt jagen. Und ich sag halt auch immer, ich kann das verstehen, wenn man auch sagt, das war ein bisschen zu viel Matches, aber ich guck mir lieber 10 Matches in 3 Stunden an als 5 Matches in 3,5 Stunden oder
ja,
so.
Ja, das Ding ist, dieses 5 Matches in 3,5 Stunden, da darfst du ja nicht von ausgehen, dass jedes Match nur 3/4 Stunde ging. Da musst du die reine Matchzeit, ja, wenn du die hochrechnest, dann bist du vielleicht bei einer reinen Matchzeit bei den 5 Matches bist du wahrscheinlich trotzdem bei einer Stunde 20 oder so.
Das stimmt allerdings, man muss sagen, es gab auch schon Beispiele, wo es da wirklich, also ich kann mich an irgendwelche NXT Takeovers erinnern mit 5 Matches, die 3,5 Stunden gingen und wo irgendwie dann das kürzeste Match 25 Minuten ging oder so, oder 20 Minuten.
Ja, ja, 15 Minuten das kürzeste, 40 das längste, ja, ja.
Ja, und sowas finde ich deutlich anstrengender, als wenn du mehrere kürzere Matches hast zu gucken. Aber das ist subjektiv, also das ist einfach nur so, ja, wie
ich
das...
Aber kann ich aber absolut nachvollziehen, ne? Also ich bin das auch das Ding, ich hab vorgestern Abend, wir nehmen auf am 2. November, Donnerstag, ich habe Dienstagabend den Rumble geguckt und war dann so, ey, ich kann jetzt die Show weitergucken, aber ich glaube, weil mich der Rumble so ein bisschen runtergezogen hat, dann wird's nicht fair von mir aus.
Ja.
Dann habe ich gedacht, gut, ich lasse die Show liegen, habe die heute Nachmittag nach Feierabend angefangen. Und ne, wie gesagt, da waren es noch 2 Stunden 15, weil die erste halbe Stunde war ja schon rum. Und das war dann tatsächlich, wie gesagt, ab dem Black Swan gegen Rachel Armstrong Match. Und da habe ich dann quasi neu angefangen für mich. Und da muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt ging das dann auch. Und ich habe der Show dann neue faire Chance gegeben. Und dann war es auch voll in Ordnung.
Ich muss auch sagen, ich finde es, also es klingt jetzt komisch, aber wenn du schon ein so ein Match hast, wo ein paar Sachen schief gehen und so, ich finde das sogar fast besser, wenn es am Anfang passiert, als wenn es irgendwann in der Mitte passiert und dann wie so ein Bruch hast. Oder wenn du jetzt in der Mitte so gesagt hättest, boah, das zieht sich jetzt aber und so. Das ist dann so ein bisschen wie wenn du irgendwie so ein Stück Fleisch hast, weil wenn du zum Beispiel irgendwie so ein Ribeye Steak oder so hast und du kannst halt einfach den Fettrand abschneiden, ist das halt auch besser, als wenn sich die Fettadern da so durchziehen, dass alles so voller Sehnen ist, was ich meine.
Ja, da hast du definitiv recht, das ist richtig. Es bleibt ja dann noch einem eher im Kopf, wenn es halt, genau, keine Ahnung, im Co-Main-Event da 3-Stunden-Show passiert, als wenn es im Opener eine 3-Stunden-Show passiert. Das auf jeden Fall, da würde ich zustimmen, das ist gut gesagt.
Ja.
Das ist generell, also so Matchzeit fand ich das eigentlich okay, weil, also das erhoffe ich mir manchmal eigentlich mehr so vom Indie-Wrestling, weil gefühlt ist ja jedes Match, egal was für einen Stellenwert es hat, muss immer 15 bis 20 Minuten plus sein, weil länger ist ja immer besser Und das ist halt dieser moderne
Indie-Stil. Guckst du aber die falschen Ligen.
Dann gucke ich die falschen Ligen, ja, wahrscheinlich. Ich meine, oder guck dir mal sowas an wie GCW, keine Ahnung, wo irgendwie auch jedes Joel Janela-Match oder fast jedes 27 Minuten halt geht. Egal gegen wen der wrestelt. Dann ist es manchmal auch so, das vermisse ich manchmal, diese knackigen Matches dann einfach mal so 10 Minuten oder sowas oder drunter halt einfach, wo halt dann genauso viel passieren kann.
Ja.
Wo das dann einfach dadurch kompakter ist.
Ja, musst du Action oder TWE gucken, dann bekommst du das.
Ja, muss ich mir mal vornehmen. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das demnächst mal schaffe und das mal in Angriff nehme, auf jeden Fall.
Der nächste Independent Circuit, Action Wrestling.
Ja, klingt gut.
Sehr gerne.
Machen wir aber erstmal weiter. Wir haben sie vorhin schon angesprochen. Billy Starks stand im Match und das war ja auch so ein Beispiel, wie die AEW-Wrestlerin gewinnt nicht. Denn sie traf auf Risa Sera aus Japan von der Prominence Promotion. Und ja, also es ist ja ihre eigene Promotion sogar. Und bei Stardom ist sie ja auch sehr aktiv, eben auch im Prominence Stable. Das war jetzt tatsächlich so ein Match, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, dass es nur so kurz war. Also hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es länger wäre. Ich glaube, hätte den so 12, 15 Minuten gewesen, wäre das, glaube ich, richtig gut geworden. War so trotzdem meiner Meinung nach immer noch eins der besten Matches der Show. Also auch hier, wenn man mir jetzt sagen würde, ich fand das, oder wenn mir irgendjemand sagen würde, ich fand das war das Match of the Night, würde ich das so hinnehmen?
Ja, da würde ich nämlich einsteigen.
Ja, bitte.
Ist mein Match of the Night. Wäre aber natürlich mit 5, 6 Minuten noch viel besser oder sogar 10 Minuten. Sagen wir mal, mit 5, 6 Minuten wäre das deutlich, also noch besserer gewesen. Aber ich fand das halt sehr gut, weil Billy Starks aus Amerika gegen Risa Sera mit dem Hardcore-Stil aus Japan. Und dann guckt mal der Ref nicht hin und dann guckt der Ref mal nicht hin, dann wird direkt der Stuhl rausgeholt. Billy konnte Sachen zeigen und Risa natürlich auch. Und ich fand es einfach sehr gut. Und wie gesagt, da fand ich es schade, dass es so kurz war. Also im Vergleich zu anderen Sachen.
Das ist richtig. Ich wäre dafür, dass Risa Sera in den USA mit Kay Sera Sera als Teamsong reinkommen würde.
Alter.
Man kann ja nicht alles haben. Ja, Sebastian, was sagst du denn zum Match?
Ich muss tatsächlich sagen, das, was Dieter gesagt hat, stimmt auf jeden Fall, was du auch gesagt hast, Drew. Das ist halt ein Match, wo ich auch absolut verstehen kann, wenn man sagt, Match of the Night für mich auch eins der besseren Matches. Ich fand es tatsächlich gerade in der Kompaktheit ziemlich cool, weil das auch wieder so ein Match war, was überhaupt keine Längen hatte, in meinen Augen. Es ging sofort los. Aber man hat auch, wie du schon richtig rausgestellt hast, Dieter, man hat die Stile der beiden gesehen, aber auch, wie die miteinander harmoniert haben. Risa Sera, wie du schon sagst, aus dem Deathmatch-Bereich und Billy Starks ist ja auch eine, die härtere Gangart gehen kann. Und die hatten eine gute Chemie miteinander. Das war wieder eins dieser Matches, wie wir viele hatten, wo man so sagt, 7-Punkte-Bereich, so, ne, haben wir jetzt schon bei einigen gesagt. Kann man hier bei ganz, also hier sind wirklich so 4, 5 Matches, wo ich sag, je nach Geschmack und so kann man da sagen, das ist mein Match of the Night und das ist eins davon.
Ja, da stimme ich absolut zu. Und Risa Sera muss man sagen, die wurde angekündigt für das Nick Gage Invitational von GCW, finde ich richtig geil.
Finde ich super.
Ja, das ist schon wild. Hat man ja generell auch so ein paar Mal schon gemacht, dass man da halt so ein paar auch japanische irgendwelche Deathmatch-Leute holt oder sowas halt. Und Risa Sera, die auch sehr gut halt darin ist, und die ist auch erst 31, hätte jetzt locker gesagt, die wäre irgendwie Ende 30 oder sowas. Aber ist ja auch noch relativ jung.
Ja.
Mhm.
Finde ich gut. Und die ist auch, glaube ich, so eine von denen. Bei denen kann ich mir das noch am ehesten vorstellen, dass die so dauerhaft Fuß fassen könnte in den USA als Wrestlerin halt. Also jetzt nicht so fulltime in die USA ziehen. Aber dass das schon, die könnte so ein Cornerstone werden von den Leuten, die man dann regelmäßiger bookt in die USA für sowas halt wie Kitsune, Oder halt dann auch Sparks oder sowas halt.
Ja.
Die könnte so eine Mio Yamashita-Position vielleicht mit einer gewissen Deathmatch-Präferenz werden.
Ja, genau. Das sehr, sehr nice. Und ja, mal gucken, was da auf jeden Fall noch so geht. Es ging dann noch weiter im nächsten Match. Brooke Havoc hat dann ihr Match endlich gekriegt, was sie bekommen hat durch den Battle Royale-Sieg. Und zwar traf sie auf Haruka Umezaki, die Championess von Diana ist sie, glaube ich, ne? Genau, World Woman Pro Wrestling von Diana.
Genau.
Das ist auch ein wilder Titelname. World Woman Pro Wrestling Diana World Champion. Ja, Gesundheit. und sie ist ja auch als Karma unterwegs, unter anderem bei den Stardom New Blood Shows war sie ja mit Facepaint, da war sie ja die Tag Team Championess mit Starlight Kiddo.
Stimmt.
Also das ist auch sehr cool. Match fand ich auch gut, war auch eine interessante Ansetzung. Ich finde Brooke Havoc, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Die kommt ja auch aus der Nightmare Factory, glaube ich.
Genau.
Und die hat halt so ein bisschen auch so ein, ich sag mal, so ein alternatives Gimmick, so ein bisschen so in diese Punkrock-Richtung und sowas halt. Das finde ich eigentlich ganz, 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 ganz cool, weil es nicht so Standard ist, sag ich mal. Und da habe ich da schon durchaus mein Gefallen dran und Match war auch anständig, würde ich sagen. Aber Sebastian, erzähl du doch mal.
Ja, ich würde fast sagen, war eins der, so schwach kann man hier nicht sagen, das war das falsche Wort, war eines der weniger auffälligeren Matches.
Ja, das stimmt.
Aber das ist hier auch gar nicht irgendwie negativ gemeint, zumal man ja auch sagen muss, danach kamen ja auch noch zwei Matches auch mit großen Namen und dass man da vielleicht dann vorher so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das war so gefühlt der Co-Main-Event und dann gab es zwei Main-Events. So hat sich das für mich so ein bisschen...
Ja, stimmt.
Und das war halt so ein bisschen in der Co-Main-Event-Position, obwohl es das letzte Match war. Und dafür fand ich es absolut solide, wie du schon sagst, Brooke Havoc, so ein bisschen in die Alternative, teilweise auch so ein bisschen Emo-Richtung gehend. Ist aber auch einfach auch so in der California-Ecke so eine der gefragtesten Wrestlerinnen aktuell. Und Haruka Umezaki, die war, glaube ich, bei fast jeder Show, die ich von Diana geguckt habe. Also die ist da ja auch regular, ist da sehr oft da, dabei und auch wirklich talentiert. Die ist ja auch noch jung, ich glaube 22 oder so. Also auch, ich glaube 2000, 2001 Jahrgang, irgendwie sowas.
22 ist sie.
Ja, okay. Und ich glaube, da kann auch noch einiges kommen und ja, das war auf jeden Fall cool, dass, also ich glaube, das war für beide, die ja noch nicht so lange in ihrer Karriere sind, eine coole Sache, dass die hier dabei sein durften.
Ja, voll. Was hast du denn, Dieter?
Ich schließe mich dir an, ich fand das auch richtig gut, das war auch so, ich war sehr überrascht, wie gut es dann auch für die Zeit war. Und ich fand auch, dass Umezaki und Havoc sehr gut mit zusammen auf jeden Fall harmoniert haben. Im Kürze der Zeit und so.
Ja.
Und gefiel mir gut.
Heißt Brooks Tante eigentlich Jessica, oder?
Denke nicht. du bist heute wieder in Hochform, ey.
In Hochform, absolut. Machen wir weiter mit dem Co-Main-Event, der hier lustigerweise bei Cage Match als Singles-Match steht. Es war aber ein Tag-Team-Match. Und zwar Janai Kai und Mercedes Martinez trafen auf eine sehr interessante Kombi, wie ich fand, aber die ich sehr unterhaltsam fand, nämlich aus Willow Nightingale und der Stardom-Wrestlerin Konami. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich bin großer Konami-Fan und fand das sehr cool, dass sie hier Part von dem Ganzen war. Sie sollte ja eigentlich auf Marsha Slamovich in einem Singles-Match treffen, aber Marsha musste ja für die Show absagen. Ist aber nicht schlimm, weil nächstes Wochenende kriegen nämlich die englischen Fans dann Marsha Slamovich gegen Konami, nämlich bei Pro Wrestling Eve.
Cool.
Finde ich sehr nice und das war eine coole, also Janai Kai und Mercedes Martinez, das passt halt wie Faust aufs Auge als Tag-Team.
Mutter-Tochter.
ja, total, ne? Also stilistisch auch passt einfach perfekt zusammen. Jhonnai Kai ist ja mittlerweile auch so ein bisschen mehr im Kommen. Die war ja am Anfang eher bekannt durch das Team Yo-Kai zusammen mit Yo-Ya.
Ja. Macht Yo-Ya eigentlich noch was?
Wahrscheinlich GCW oder so, ne?
Also Yo-Ya ist bei bei JCW, glaube ich. Also der tritt auf jeden Fall noch. Oh, ich meine, er war auch letztens ja bei JCW, aber das war auch, glaube ich, schon wieder im August. Er war aber im Oktober noch. Ich glaube, bei Revolver war er. Ja, kann genau, ich mich erinnern. Gerade. Genau. Und dann war er noch bei ja, genau, schon Henderson Presents. Ich habe gerade nach dem Namen, die da immer im H2O Wrestling Center veranstalten. Ich habe gerade nach dem Namen gesucht in meinem Kopf. Ja, man muss auch sagen, er wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben, also weil Jhonnai Kai schon die bekanntere und die bessere aus dem Stable war und ist ja jetzt auch bei Major League Wrestling gesigned. Ja, also das finde ich auch super, dass sie da Vertrag cool bekommen hat.
Ja. Finde auch cool, dass sie da so ein bisschen mehr Spotter kommen, weil sie ist auch echt gut, auch so ein bisschen lange Beine und kann damit halt gut dann Kicks austeilen und sowas, so, das finde ich schon ganz gut, muss ich ja gestehen. Mercedes Martinez ist halt eine US-Indie-Wrestling-Legende. Wird auch, keine Ahnung, 25 Jahre Erfahrung oder sowas halt um den Dreh oder 20 oder sowas halt. Ja, 22 sogar, genau die Mitte. Und passt halt perfekt zusammen, das Tag-Team einfach. Und dann so ein bisschen so ein ungleiches Paar, aber so ein bisschen so ein Feel-Good Pairing dann irgendwie mit Willow Nightingale und Konami, die hatten dann schon deutlich Spaß zusammen. Oder Willow dann schon fast so ein bisschen der Fremdkörper vom Stil her, aber hat dann trotzdem gut synergiert. Ja, und Konami hat dann perfekt einfach zusammengepasst mit den anderen beiden, vor allem dann mit Jhonnai Kai und sowas. Ich fand das gut, war dann von der persönlichen Komponente halt auch wegen dem Konami-Ding und weil ich auch Willow Nightingale einfach unfassbar gerne habe, für mich so ein bisschen das Match of the Night. Aber allein aus persönlicher Präferenz dann tatsächlich auch eher. War aber trotzdem meiner Meinung nach eines der besseren Matches auf der Card. Und ich hatte da sehr viel Spaß tatsächlich mit, muss ich gestehen. Dieter, wie sieht's denn bei dir aus?
Ich fand's auch gut. Auf jeden Fall. War aber 10 Minuten, wie gesagt, wie die restlichen Matches auch. Solide Zeit. Kann ich auch nachvollziehen, dass das dann so dein Cup of Tea war im gesamten Konami und Willow als Team gefiel mir sehr gut. Kai und Mercedes hast du auch alles zugesagt. Machte Spaß. Ich fand, es ging auch sehr schnell vorbei einfach. Also das hatte ich bei der Show manchmal das Gefühl, wenn du mal in der falschen Sekunde kurz weggeguckt hast, dann war das Match auch rum.
Ja, stimmt.
Was halt einfach allein an der Matchlänge dann auch liegt. Und, aber ich fand's auch gut und war auch ein guter Co-Opener einfach.
Ja, definitiv. Was sagst du, Sebastian?
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich hab das schon gedacht, bevor du es gesagt hast, dass das auch wieder so ein Match, wenn da jemand sagt, das ist für mich ein Match, kann ich mich total verstehen. Das fällt wieder in diese Kategorie von 4-5 Matches, wo man das wirklich gut argumentieren kann und ich sage, ja, kann ich total nachvollziehen. Ich muss sowieso sagen, ich glaube, Pause war ja, glaube ich, nach Nicole Savoy gegen Hibiscus Mi, ne? Und das erste Match nach der Pause war ja dann wieder Risa Sierra. Ich muss sowieso sagen, diese zweite Hälfte, da waren schon einige Matches, also eigentlich, wenn man Umezaki gegen Havoc rausnimmt, das sind die anderen Matches von allen Matches, wo man sagen kann, ja, das kann man als so mal ein bisschen vorweggreifend als Match of the Night sehen, deswegen war das so gute zweite Hälfte.
Also da komme ich. Sierra gegen Billy Starks waren schon so die drei bis vier stärksten Matches der Show, definitiv.
Ja, genau. Und kommen auch gleich nochmal im Endresultat dazu oder in der Endbewertung. Aber ja, wie schon gesagt, Konami, Nightingale, sehr interessant, aber auch irgendwie gute Dynamik. Und generell waren das halt Namen, wo man schon gesagt hat, okay, das ist eine sehr interessante Zusammenstellung. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Ob es gut funktioniert, auch Jhonnai Kai und Mercedes Martinez sind ja schon wirklich zwei Generationen des Independent Women's Wrestling. Also Mercedes Martinez ist so eine der, das muss man wirklich so sagen, eine der OGs, die noch da sind. So aus der Generation Lufisto, Sarah Del Rey und so. Und da sind sie und Lufisto halt noch da, die schon Anfang der 2000er, als es wirklich sehr, sehr schwer war für Frauen, ja, einfach ihren Platz zu finden, wo es ja im Mainstream wirklich ja, noch sehr krasse Objektifizierung gab von Frauen im Wrestling und die wirklich hart kämpfen mussten. Das war schön zu sehen, wie die beiden dann da ein Team gebildet haben und wieder quasi zwei Generationen zusammengekommen sind.
Ja, stimmt.
Und zu Janelle Kai würde ich nochmal kurz sagen, was du auch gesagt hast, dass du, sie ist halt wirklich in allem, was sie tut, extrem unique, finde ich. Ne? Der Look, ihr Stil, auch die ist jemand, die würde ich sehr gerne mal bei Ambition sehen. Sie sticht absolut heraus und sie weiß auch unglaublich gut, ihre Körperform in ihren Stil einzuflechten, finde ich, wie du schon sagst. So, sie hat ja manchmal schon was so was Boa Constrictor-haftes, dass sie sich so um den Gegner schlängelt und so. Das ist wirklich krass.
Ja, total. Ja, gefällt mir auch echt gut. Also die, da kann ich mir echt vorstellen, so in den nächsten ein, zwei Jahren könnte das so der Name sein, die einfach so den richtig fetten Durchbruch dann nochmal schafft. Oder ja. würde mich auch, auch freuen. Ja, sie gegen Jordan Blade in Ambition Rules nehme ich an jedem Tag der Woche und sonntags zweimal.
Sofort.
Und ohne Wenn und Aber. Naja, man weiß ja nicht. Ne? Also es gibt ja der WXW auch wieder die Wildcard Edition, zwar nicht Ambition, aber im Wheel of Wrestling. Wer weiß, was da so bei rumkommt oder wer sich da so alles beworben hat.
Sebastian hat schon Listen abgeschickt.
Ich habe bei Facebook über 30 Leute markiert und ich werde mal Bingo spielen, wer davon dann am Ende dabei ist.
Ja.
Ich bin schon gespannt. Aber zu Janelle Kai und WXW wollte ich nochmal sagen, ein Match, was ich glaube ich sehr gerne sehen würde, da sie ja jetzt auch wieder fit ist und auch letztens im Interview bei den lieben Kollegen von Just Bring It, liebe Grüße an der Stelle an Daniel Völker und Thorsten, gesagt hat, dass sie nächstes Jahr auch wieder ein bisschen angreifen will. Ich würde gerne mal Janelle Kai gegen Stephanie Mays sehen.
Oh ja. Oh ja, sexy.
Gib mir sofort, danke.
Okay, wollen wir dann zum Main Event kommen?
Ja.
Ja, gern.
Es gab noch ein Match, genau, ein Main Event, ein Freeway Match, in dem dann der erste Kitsune World Champion ausgekämpft worden ist. Tai Honma, Dark Sheik und Unagi Sayaka machten diesen Kampf, machten den ersten Titel unter sich auch so. Ich fand's auch ganz cool eigentlich, auch Dark Sheik so als dritte Komponente so ein bisschen hat mir gefallen. Unagi ist eh super. Und ja, ich fand's ganz cool. Okay, dass Unagi dann gewinnt, war nicht so überraschend, weil der Promoter irgendwie wohl im Vorfeld im Interview gesagt hat, dass Unagi seine Lieblingswrestlerin ist. Ja, aber ist dann ja auch okay. Also sie ist trotzdem eine legitime Siegerin, so.
Ja.
Und ich fand's ein gutes Match mit einer guten Siegerin. Der Finisher von Unagi, der ist ein bisschen weird. Ich wüsste gar nicht, was ich den, wie ich den callen soll. Aber Sebastian, fang doch gerne mal an. Wie fandst du das Match?
Also erstmal zu dem, was du mit dem Promoter gesagt hast, das wäre so ein bisschen, als würde ich eine Promotion gründen und Daniel Maccabi wäre ein Main Event, da wüsste man auch, wie es ausgeht.
Ja.
Aber ich muss tatsächlich sagen, das war für mich Match of the Night. Wie du das schon richtig, und das der entscheidende Punkt dabei ist, das hast du gerade schon kurz erwähnt, für mich fast schon so ein bisschen die Match-Story war, kann Dark Sheik mit den anderen beiden mithalten? Ja. Weil wir hier die großen Wrestlerinnen hatten, die bekannt dafür sind, wie gut sie sind aus Japan, mit Unagi Sayaka und Tei Honma Nagi, die wir ja auch im Independent-Bereich jetzt öfters sehen. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, Dark Sheik konnte mithalten und das war auch das, was mich daran so gefreut hat und weil ich das wirklich so gut fand, weil ich muss ja mal ehrlich sagen, ich bin großer Fan von Dark Sheik. Also für mich ist das absolute Independent-Wrestling-Legende. Schon ewig auch dabei und was sie halt auch einfach für LGBTQ macht und was sie auch einfach mit Hoodslam macht, was so eine andere Art und Weise ist, gedanklich an Wrestling ranzugehen. Was einfach so, ja, wie soll ich das sagen? Fast schon was Innovatives ist einfach. Und deswegen finde ich das super, dass sie hier in dem Main Event stand. Und ja, auch wenn es vielleicht vorhersehbar war, ich fand Unagi Sayaka war eine gute Siegerin. Und auch hier fand ich die Länge zum Beispiel perfekt. Also ich fand so knapp 12 Minuten für Main Event finde ich super. Das ist nicht zu lang, aber es ist auch nicht zu kurz. Also war auch kein Übermatch, war wieder eins von diesen 4, 5 Matches, wo man sagt, können alle Matches of the Night sein. Aber das war für mich das Match of the Night.
Ja. Kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Zu Dark Sheik nochmal. Ich finde, sie wird immer so ein bisschen unter Wert verkauft. Das hört sich jetzt falsch an. Aber ja, ich finde, sie bleibt immer so.
Sehr underrated.
Ja, genau. Ja. Sie ist sehr underrated, total. Weil sie irgendwie. Sie ist oft leider nicht irgendwie in Diskussionen dabei, wenn man sagt, irgendwie gute Indie-Wrestlerin aus den USA. Was ich mal sehr schade finde. Ich durfte sie ja auch schon live sehen am WTTF-Wochenende. Und fand sie da auch überzeugend. Und man kennt sie ja auch halt aus GCW halt viel, ne? Hoodlum hat sie ihre eigene Promotion. Und ja. Da finde ich immer, dass sie so ein bisschen so unter dem Radar halt leider bleibt, weil man sie irgendwie nie so auf dem Schirm hat, wenn man irgendwie in Konversationen geht, gute Women's-Wrestlerin.
Mhm. Was ich immer schade finde. Vor allen Dingen auch technisch ist sie total underrated, finde ich.
Ja.
Ja, absolut.
Oh ja.
Und das ist immer so ein bisschen schade dann an der Stelle. Finde ich, aber Dieter, ja, mach du doch mal gerne weiter.
Ja, das Ding ist, der Co-Mainer war rum und dann war das Videofile noch 30 Minuten lang. Weißt du, och, das wird aber ein langer Mainer. Dann gab es aber noch Danksagung von Shigusa Nagayo und hier und da und dort.
Ja, ich habe ja noch mal einen kleinen Tribut an Hana Kimura.
Genau.
Genau, ihre Mom war ja auch da.
Genau. Genau, ihre Mom war ja auch da. Und, genau. Entschuldigung. So, und ihre Mom war ja auch da, genau. Und als diese Tribute-Geschichte alles rum war, ging es dann mit dem Mainer los und dann, ja, war da nicht mehr so viel Zeit. Und das finde ich bei einem Main-Event bei der ersten Show für einen Titel ein bisschen schade. Ich finde es aber genauso schade, klar ist die erste Show, du willst Leute bringen und so ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber ich hätte mir da als ersten großen Main-Event um den vakanten neuen Titel eher auch ein Singles-Match gewünscht.
Ja, das kann ich verstehen.
Bin ich ehrlich. Ich fand's gut, keine Frage. Aber ein Singles-Match fände ich ehrlich deutlich cooler gefunden. Also es ist halt, wie gesagt, einfach persönliche Präferenz.
Ja, das kann ich nachvollziehen, klar. Ja, ich fand es jetzt nicht so störend, aber ich kann das durchaus verstehen, wenn man dann sagt, ja, wär mir lieber gewesen. Fand's okay, dadurch, dass es halt der einzige Freeway war, war es für die Pacing und sowas dann noch okay, also für das Card-Pacing so halt. Aber ich kann's definitiv verstehen. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Das war ja dann der Main-Event mit Unagi dann halt als Siegerin und als erste Championesse. Bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Hab das ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Gerade so diese Joshi-Wrestlerinnen, die werden halt schon teuer sein. Also nicht nur teuer von der Gage her, sondern ja auch ne, vom Einfliegen. Also nach, ja, du musst hier jedes Mal halt von Japan halt einfliegen. Das wird auf Dauer finanziell sicherlich halt dann kostspielig sein. Deswegen mal gucken, ob es gibt ja dann immer viele Projekte, die halt starten. Und dann haben die halt ein oder zwei Shows und dann geht's halt nicht weiter, weil es dann an irgendwelchen Sachen halt hapert. Und
in der Regel an Geld.
Genau, in der Regel an Geld. Und ich will jetzt hier niemandem irgendwie was Böses unterstellen und ich hoffe es ja auch nicht, aber das ist so ein bisschen meine größte Sorge, dass es halt daran scheitern könnte eventuell.
Ja.
Und ich meine, gut, wenn es dann passiert, dann ist das halt so. Vielleicht hat man sich dann auch dann vielleicht verschätzt oder es konnte sich genug einschätzen, das weiß man ja auch immer alles nie. Und solange das dann aber nicht so eine Geschichte wird, wie es dann anscheinend mit CCCW wird, ist es ja auch okay. Aber das ist immer so ein bisschen so dieser kleine Gedanke, den ich da halt habe. Aber vielleicht denke ich da auch schon wieder zu weit. Und dann ist es ja auch, glaube ich, noch keine neue Show angekündigt worden. Deswegen vielleicht erstmal abwarten. was so kommt, bevor man hier halt wieder alles tot
hat
sagt.
Hat sich der Promoter eigentlich mittlerweile fertig entschuldigt für Sachen, die voll okay sind? Also, ich muss halt sagen, ich fand es ein bisschen süß, aber ich denke mir auch so, Kerl, entschuldige dich doch nicht für Sachen, die normal sind, die passieren können. So, dass man keine Fehler machen möchte, aber dass bei der ersten Show bei einer Live-Wrestling-Produktion, da passieren Fehler, das passieren manche noch bei ihrer 30., 40. Show. So, ne, dass er da ein gutes Licht haben möchte auf seine Liga, kann ich verstehen. Aber entschuldige dich doch einen Tag nach der Show nicht den ganzen Tag bei Twitter.
Ich denke aber auch, da spielt einfach das eine entscheidende Rolle, was da teilweise für in meinen Augen nicht gerechtfertigte Kritiken kamen. Und er vielleicht dann auch. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Du veranstaltest das erste Mal eine Show und dann bist du wahrscheinlich sowieso schon sehr self-conscious und denkst, ah, das alles so gut war. Und dann kommen noch ganz viele, die sagen, das war alles schlecht. Dann denkst du, oh Gott, nee, das war schlecht, dafür muss ich mich hätte. Wie du schon sagst, es ist auch an sich erstmal keine Neger oder eigentlich sogar eher eine positive Charaktereigenschaft zu sagen, ja, tut mir leid, wir werden daran arbeiten, ist besser als zu sagen, ja, ich bin unfehlbar und alles war perfekt, ne? Das auf jeden Fall.
Ja,
vielleicht muss er da mit der Zeit einfach ein bisschen lernen, auch sich nicht alles so zu Herzen zu nehmen.
Ja. Gerade im Wrestling-Business darfst du das nicht tun.
Nee.
Was ich sehr bekomme. Ja, es ist schon richtig. Ja, mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, es geht da noch ein bisschen weiter, dass es dann irgendwie nochmal eine Show gibt. Ist auf jeden Fall was, wo man sich sagen kann, okay, kann man sich gerne mal angucken nochmal, wenn das so ist. Ist halt, auch wenn es jetzt halt dann mit Spark und mit Sukeban da halt noch sowas gibt, wobei Sukeban halt nochmal ein bisschen ein anderes Alleinstellungsmerkmal natürlich hat. Aber es ist halt erstmal, wie gesagt, obwohl es dann jetzt diese drei Gegner gibt, erstmal was relativ Uniques halt. Und ja, halt quasi eine Joshi-Promotion in den USA ist erstmal, finde ich erstmal sehr, sehr geil von der Idee. Und deswegen hoffe ich einfach so ein bisschen, dass es da auch einfach weitergeht.
Wäre schön.
Ja, ich glaube halt, das, was du schon gesagt hast, Drew, wer hat das Entscheidende, die sollten halt versuchen, sich nicht zu übernehmen und auch nicht zu versuchen, zu viele Shows zu machen. Also, wenn das so eine Supershow-Geschichte wird, dann lässt sich das wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht finanzieren, wenn man wirklich nur 2-3 Shows im Jahr macht, aber man sollte das nicht zu oft machen. Ich glaube, da verliert es auch ein Stück weit seinen Reiz, wenn das jetzt so, ne? Also, deswegen, da sollte man vielleicht gucken, dass das wirklich so eine Sache ist, die ab und zu mal ist als Supershow, aber halt nichts Übertriebenes. Ich möchte aber einmal dann schon mal kurz zu der Gesamtbewertung gehen. Ich habe so geschwankt zwischen 6 und 7 Punkten. Und wenn ich es hätte geben können, wäre ich auch, glaube ich, bei 6,5 gewesen. Ich habe dann aber bei Cage Match doch 7 gegeben. Wenn ich so bei Schulnoten wäre, dann würde ich, glaube ich, so 3 plus sagen. Ich muss sagen, ich kann verstehen, ich habe auch, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch in der Mehrzahl eher so bei mir. Ich weiß zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, ich weiß zum Beispiel, Strigger hat gesagt, er wird so 6 Punkte geben. Ich habe dann noch von anderen Leuten gehört, ja, so im mittleren Bereich so 5. Ich muss auch sagen, 6, auch 5 Punkte verstehe ich. Das ist auch immer so ein bisschen je nachdem, wie man auch gewisse Dinge mit Produktion und so gewichtet. Das kann ich alles total nachvollziehen. Aber 4 Punkte und 3 Punkte kann ich nicht wirklich nachvollziehen, muss ich
sagen. Ja, das finde ich auch, ein bisschen unfair, ehrlich gesagt.
Und 4,73 ist für meinen dafür halt also mindestens ein Punkt zu wenig. Der Durchschnittswertung. Wenn nicht sogar eher 1,5 Punkte. Also das finde ich wirklich, das wird der Show in meinen Augen nicht gerecht. Allerdings muss ich da auch ehrlich sagen, wie gesagt, die Leute, mit denen ich geredet habe, die haben alle gesagt, sie können die Wertung nicht nachvollziehen. Also vielleicht war es auch einfach ein gewisser Teil an Fans, die damit nicht so viel anfangen konnten, weil sie vielleicht auch, also die da, du hast ja relativ zu Beginn gesagt, man sollte da nicht halt drangehen mit den Erwartungen, das wird halt die Megashow. Ja, da sind aber, glaube ich, einige mit rangegangen. Ich glaube, da sind einige rangegangen und haben gesagt, oh, da ist Tehonma und Unagi Sayaka und oh, da ist Konami und die haben da, glaube ich, weiß ich nicht, Niveau von irgendeiner Big Show von Stardom oder so erwartet. Und wenn du halt dann da mit rangehst, ne, das ist halt dann schwierig, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand, das war für eine erste Show, gerade vom Wrestlerischen her, der Opener war ja vor allen Dingen auch von dem Drumherum, was nicht so klappte, geprägt. Und ja, mit den Musiken und sowas, okay. Aber vom Wrestlerischen her ist eigentlich ab Black Swan gegen Rachel Armstrong alles glatt gelaufen, fand ich.
Ja, das auf jeden Fall.
Kann man eigentlich, finde ich, nichts gegen sagen.
Ja, würde ich auch so mitgehen. Deswegen auch diese Wertung, die gefallen mir auch nicht. Die finde ich auch dann echt ein bisschen bisschen unfair einfach. Und ja, das ist jetzt okay, man hat dann jetzt auch ja selber eingesehen, okay, Production und sowas, alles war nicht so kacke. Also das ist halt, das wird wahrscheinlich neben dem Booking der Talente jetzt die oberste Priorität haben, dass man das gefixt kriegt. Und dann denke ich auch, dass es so ab der zweiten oder dritten Show wird es da keine Probleme wahrscheinlich mehr geben. Und dann braucht man das meiner Meinung nach auch nicht mehr kritisieren. Wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt 4-5 Shows gab und man sagt immer noch, die Qualität ist kacke oder die Production ist scheiße, dann ist es ja wieder was anderes, dann kann man da wieder drüber reden, aber solange das jetzt einigermaßen in den Griff kommt, kann man da meiner Meinung nach auch gut drüber hinwegsehen. Und ja, ich wäre dann, glaube ich, so am Ende auch bei 6 oder 6,5 Punkten.
Ja, da wäre ich auch.
Und
das
halte ich für realistisch und für fair. Und ja, das war unsere Review zu Kitsune Women's Wrestling. Wie gesagt, Show's Overall hat eine Menge Spaß gemacht und es hat mir mit euch beiden auch wieder sehr viel Spaß gemacht und ich danke jedem, der sich diese Folge bis zum Schluss angehört hat. Sage danke an euch beide für die Co-Moderation und für das Durchlaufen durch diese Show und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier im Catch-Club. Macht's gut und bis dann. Tschüss!
Tschüss!
I'm not finished yet! I'm not leaving till everybody gets these hands!